Hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Das hat sich nicht mehr nach mir angefühlt. Ich bin eine Person der Extreme und ich mache keine halben Sachen, würde ich so mal sagen. Ich bin in meinen Entscheidungen all in und ich glaube einfach, dass ich mir eben mit dieser Selbstständigkeit sehr, sehr viel ermöglicht und aufgebaut habe. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie zurückblicke und sage, oh, ich finde es total kacke, was ich da gemacht habe oder das war mir peinlich und ich will, dass es niemand sieht. Darum ging es mir nicht, sondern es war einfach gefühlt für mich so ein Deep Cleanse zu sagen, und ich erlaube mir jetzt wirklich komplett neu loszulegen. Ich wollte nicht mehr so gesehen werden auch. Also ich glaube, ich wollte mich insbesondere selber wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Ich war auch nicht d'accord zum einen mit Dingen, die ich gemacht habe, Dinge, die KollegInnen gemacht haben. Und ich wollte da wirklich einfach raus aus einer Branche, mit der ich mich einfach nicht mehr identifizieren konnte und habe für mich einfach festgestellt, es geht für mich am besten dadurch, dass ich das loslasse, dass ich diese Anteile von mir loslasse und dass ich ja das aufgebe, so in dem Sinne.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Female Purpose Podcasts. Mich kennst du vielleicht schon. Ich bin Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung. Und heute habe ich eine so tolle Gästin zu Besuch. Das ist die Eva Siebenhaar. Und ich habe mich sehr lange auf dieses Interview gefreut. Und ich folge Eva so lange schon und mit wirklich Leidenschaft. Denn ich finde, sie ist ein absolutes Ausnahmetalent unserer Branche, also der Coaching-Branche. Denn sie macht sehr vieles anders und auf ihre Art. Und das liebe ich sehr. Und was du über Eva wissen darfst, ist, Eva ist zertifizierte Business Coach. Wir haben sogar die gleiche Weiterbildung gemacht in diesem Bereich und sie hilft Frauen dabei, ihr Business auf ein gutes Fundament zu stellen und nach ihren eigenen Träumen, Wünschen, Zielen und Strategien auszurichten. Und Eva ist aber auch mentorend tätig, denn sie ist selber eine sehr fähige, ja, Business-Aufbauerin, kann man das überhaupt so sagen? Denn sie hat sich wirklich in kürzester Zeit ein eigenes Coaching-Business im siebenstelligen Bereich aufgebaut. Warum sie das in 2023 komplett wieder eingestampft hat, was es damit auf sich hat, wie sich das angefühlt hat und wie es seitdem weitergegangen ist, darüber sprechen wir natürlich im Interview. Wir sprechen auch darüber, wie Evas Leben in einem Van als digitale Nomadin ist. Wir sprechen auch über Geld und überhaupt über Selbstzweifel und die Dinge, die uns Frauen ganz oft beschäftigen im Bereich Business, aber auch über private Themen. Du merkst schon, da ist vieles für dich drin und es ist ein sehr langes Interview, ein sehr langes Gespräch vielmehr, denn Eva stellt mir auch immer fleißig Fragen zurück. 1:20 erwarten dich, aber es ist super kurzweilig und vielleicht hast du ja gerade ein bisschen mehr Zeit, dann lohnt es sich auf jeden Fall da reinzuhören. Und ich will gar nicht länger spoilern, sondern sage viel Spaß mit dem Interview mit Eva und mir. Eva, voll schön, dass du da bist. Finally, herzlich willkommen hier im Female Purpose Podcast.
Vielen, vielen Dank, liebe Nicole, für die Einladung, dass wir es jetzt auch endlich mal schaffen. Ne? Ja, fast ein Wunder.
Endlich mal. Ich habe ja auf dich gewartet, das weißt du ja. Und umso schöner, dass wir es geschafft haben. Und ich habe natürlich im Vorhinein mir überlegt, worüber möchtest du jetzt mit Eva sprechen? Denn das Spannende ist, wir haben gleichzeitig gegründet, du und ich. Du warst ein bisschen vor mir. Ich habe gesehen, bei dir war es, glaube ich, der März 2020. Bei mir war es der September 2020. Also beide in der Corona-Zeit gegründet. Und ich weiß noch, irgendwann, ich weiß es nicht mehr wie, manchmal ist es ja so komisch bei Instagram, man weiß gar nicht mehr, wem man wo begegnet ist, aber ich glaube, es war eine Kundin, die gesagt hat, du musst dir mal die Eva angucken, schau dir das mal an, was die da macht. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich auf deinem Profil und ich glaube, es ist wirklich vor 3 Jahren gewesen, also wirklich ganz am Anfang, wo du noch ganz frisch dabei warst. Und ich fand es so cool, was du gemacht hast. Du musst wissen, ich bin sehr wenig auf Instagram. Es ist überhaupt nicht meine Hauptplattform und ich mache da auch nicht viel und gucke auch nicht viel. Aber da bin ich irgendwie kleben geblieben. Und ich fand es damals schon so erfrischend und anders und lustig und humorig und ja, einfach anders. Und das ist es bis heute. Und ich möchte gerne von dir wissen, wie kam es dazu, dass du damals diese Entscheidung getroffen hast, einfach mal loszulegen, da auf Instagram dein Ding zu machen, mit deinem Business durchzustarten?
Okay, also erstmal muss ich mich bedanken für deine lieben Worte. Man sieht's jetzt nicht, aber ich bin jetzt hier gerade so eine richtige Grinsebacke. Vielen, vielen Dank für deine Worte und Boah, ey, wenn ich so überlege, wie mein Content damals aussah und wie wertschätzend du da jetzt auch immer drüber sprichst. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man so an die eigenen Anfangszeiten zurückdenkt, dann denkt man irgendwie selten, boah, das habe ich aber geil gemacht, sondern eher vielleicht ein bisschen cringe.
Voll.
Wie habe ich damit angefangen? Wie habe ich die Entscheidung getroffen? Also erstmal, ich wollte das alles gar nicht. Also das ist irgendwie bei mir so ein bisschen bei meiner beruflichen Laufbahn in der Selbstständigkeit ist es so Motto, ich wollte das so nicht, der Plan war was anderes. Also bei mir war es ja so, ich habe mich im März 2020 selbstständig gemacht als Hochzeitsfotografin. Denkbar schlechter Zeitpunkt, um sich als Hochzeitsfotografin selbstständig zu machen. Mhm. Und ich war ja davor schon auf Instagram aktiv. Das bedeutet, ich habe schon als Fotografin war ich schon sichtbar, habe schon Fotoshootings und Hochzeitsfotografie verkauft. Und natürlich hat sich dann in der Corona-Zeit die Art und Weise, wie man nicht nur Social Media als Konsument nutzt, sondern auch als Unternehmer, Unternehmerin nutzt, stark verändert. Und tatsächlich bin ich da so ein kleines bisschen reingeschlittert, einfach aus dem Grund, dass ich da voll viel Spaß dran hatte. Es gab nicht besonders viel, was ich in der Zeit machen konnte, in Bezug auf meine Fotografiekarriere. Und tatsächlich hat es sich dann einfach so ergeben, dass ich zum einen Geld verdienen musste und ich deswegen Mentorings und Workshops für andere Fotografinnen angeboten habe. Und zum anderen, weil ich einfach Bock drauf hatte und Social Media auf einmal eine ganz neue Plattform, also beziehungsweise Instagram, ich das als ganz neue Plattform wahrgenommen habe, eben wo, zu einer Zeit, wo eben die soziale Isolation auch, was die Mensch-zu-Mensch-Begegnungen angeht, sehr groß war und das eben einfach, ja, dann so ein neuer sozialer Raum wurde und habe mich damals eben in diese Verbindungen verliebt, die man eben online dann eben entsprechend kreieren konnte, die es ja dann offline so in der Form gar nicht gab zu der Zeit. Mhm. Und ja, das ist tatsächlich einfach durch die äußeren Umstände so entstanden.
Oh, total spannend. Und also du kamst aus der Fotografie, da war ja dann nicht viel los, bei mir auch nicht. Bei mir war es ähnlich, ich habe damals einen Verlag für Reiseführer gegründet. Das war mein erstes Business, nachdem ich ganz früher, das ist jetzt 8 Jahre her, meinen Konzernjob an den Nagel gehängt hatte. Aber da war auch nicht viel, was heißt, wir haben beide dann aus der Not heraus quasi uns neu erfunden. Und bei dir ging das ja irgendwann richtig ab wie ein Zäpfchen. Das hat ja nicht lange gedauert, da hast du dir in ziemlich kurzer Zeit, wie viele Monate waren das, ein halbes Jahr, großes Business aufgebaut. Hol uns da mal rein. Weil wie ging es dann weiter?
Ja, also dafür würde ich mal ganz kurz ausholen. Und zwar im März 2020 habe ich mich als Hochzeitsfotografin selbstständig gemacht und Mitte März beziehungsweise April ist ja dann alles zusammengebrochen, wurde alles dicht gemacht. Und natürlich habe ich das da erstmal peu à peu aufgebaut, insoweit, dass ich erstmal da mit Mentorings und Workshops in meinem Fotografen-Space angefangen habe. Und ich habe dann im Dezember 2020 entschieden, dass ich ein neues Profil starten werde, wo es dann eben quasi nur um Mentoring, Social Media Marketing und so weiter geht. Einfach weil ich über das Jahr gemerkt habe, dass ich da sehr gut Leuten helfen kann. Also ich hatte davor immer One-on-One-Mentorings bei mir zu Hause. Ich hatte damals eine Bude mit 70 Quadratmetern und die Leute sind zum One-on-One-Coaching zu mir nach Hause gekommen und ich saß mit denen 6 bis 8 Stunden bei mir damals in meinem Wohnzimmer, in meinem Altbau, an meinem Esszimmertisch, habe immer meinen iMac rübergetragen, habe denen immer individuelle Präsentationen vorbereitet und hatte da teilweise, ich glaube, 6 bis 10 One-on-One-Mentorings im Monat. Das war so anstrengend, aber es war auch so geil und habe einfach gemerkt, weil dann wurden ja wieder die Regelungen verschärft im Dezember 2020, beziehungsweise ich glaube November war das schon, wo dann eben wieder Ausgangssperren waren und da war eben der Gedanke, okay, wie kann ich denn jetzt noch weiterhin Geld verdienen, ohne dass eben und zum anderen mein Klientel, das war auch in ganz Deutschland, also sind dann in 2020 teilweise Leute für 5-6 Stunden angereist und haben dann eine Nacht davor und dann in der Nacht des Coachings da geschlafen, also nicht bei mir, sondern in einem Hotel und war dann einfach die Überlegung, wie kann ich das umgestalten und so richtig angefangen habe ich dann mit dem Profil im Januar und irgendwie ging es dann ganz schnell, weil im März hatte ich dann irgendwie eine Idee für ein Abschlussfotografie-Mentoring, da hatte ich dann irgendwie meine 40.000 oder 47.000 Euro damit gemacht in dem Monat und dann im April hatte ich die Idee für ein digitales Produkt, das nicht rein Online-Kurs war, sondern auch sehr interaktiv und mit Live Calls dazu. Und das ging dann wirklich richtig ab. Und da habe ich dann meinen ersten 100.000 Euro Monat und über 120 oder 130.000 Euro Launch gehabt. Eben durch das Momentum, das ich mir da die Wochen und Monate davor aufgebaut habe. Die Leute mochten mich aus irgendeinem Grund. Die fanden mich irgendwie gut. Das, was ich zu sagen hatte, wie ich es zu sagen hatte. Und ja, haben da einfach mit mir resoniert. Und ich war auch nicht für alle verfügbar. Also ich war auch sehr selektiv, was meine One-on-One-Clients anging. Und ja, das hat einfach für sehr viele die Tore zu einer Zusammenarbeit mit mir geöffnet. Und es ist irgendwie gefühlt einfach so passiert. Ich weiß, ich habe mitgewirkt, aber letzten Endes habe ich irgendwie nur das gemacht, was mir so voll Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig war es halt auch noch, ne, es war 2021, die Online-Welt, die war damals noch sehr neu, die ist da gerade gewachsen, eben auch wegen Corona. Ich war da in Anführungsstrichen so mit eine der Ersten. Das fanden natürlich die Menschen zusätzlich nochmal sehr interessant. Das war sehr attraktiv damals. Und ich glaube einfach, dass da Glück und Können so ein bisschen zusammengefallen ist. Sehr viel Glück aber auch. Und wo dann eben entsprechend das für mich entstanden ist.
Also ich glaube, da ist vieles zusammengekommen. Sicherlich dein Charme und dein verkäuferischer Geist. Also ich finde, du bist da sehr, sehr überzeugend, aber natürlich auch die Zeit. Ich habe ja auch da gegründet. Meinen ersten Online-Kurs habe ich, oder mein Gruppencoaching war das damals in 2020 im Dezember gemacht. Und da weiß ich noch, da habe ich einfach mal so ein Live-Webinar gemacht und habe gesagt, oh ja, mal gucken, wer kommt. Und dann saßen da einfach mal 100 Leute. Und ich habe nur niemanden, irgendwie, es gab keine Funnel und nichts. Ich habe das einfach irgendwo gepostet. Ich weiß noch nicht mal mehr wo. Und die Leute rannten mir die Bude ein. Also es war ja alles neu und alle waren begeistert und gespannt. Und ich glaube, wie du sagst, da kamen viele Faktoren zusammen. Aber das heißt, du hast dir da recht schnell mit diesen Mentorings dann da auch was aufgebaut. Und was war denn dann danach so der nächste Step? Also das war ja jetzt nicht ewig so, dass du dann Leute zu dir nach Hause eingeladen hast, oder?
Nee, genau. Das war ja dann quasi schon ab 2021 so, dass keiner mehr zu mir nach Hause gekommen ist. Also wirklich mit dem neuen Profil, das ich dann quasi gestartet habe im Dezember 2020. Also da hatte ich auch meine letzten persönlichen One-on-One-Coachings und ab 2021 war alles digital. Also das war dann nicht mehr so. Aber hier eine kurze Zwischenfrage. Hast du von Anfang an alles digital gemacht? Weil für mich war das damals irgendwie komplett fremd und neu. Und ich weiß noch, wie ich allen ganz stolz erzählt habe, ich digitalisiere jetzt mein Unternehmen, mein Business. Wie war das bei dir? Hast du von Anfang an alles online gemacht?
Habe ich, und es war ein Albtraum, Eva, wirklich. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich hatte kein Active Campaign und kein Funnel und was ich jetzt alles habe. Ich habe einfach mal gemacht und habe gedacht, naja, so schwer kann es ja nicht sein. Und habe mir damals, den kannte mein Freund, einen Typen geholt, der sich ganz gut mit Ads auskannte. Also ich habe da so ein bisschen anderen Approach als du gewählt. Für mich war gar nicht so sehr Instagram oder irgendwelche Reels wichtig, sondern ich habe einfach gesagt, ich schalte Werbeanzeigen auf eine super simple Landingpage, also Website für die zuhören. Und dann konnte man sich dann anmelden und dann habe ich einfach Workshops und Webinare gemacht und die Leute fanden das toll und haben gesagt, kannst du uns nicht helfen, irgendwie uns beruflich neu zu orientieren? Und dann nahm das alles seinen Lauf.
Ja, es war ja auch damals alles generell der Bereich Coaching oder Mentoring oder beziehungsweise generell E-Learning für die Privatperson mit Perspektive auf unternehmerisches Wachstum war ja damals noch sehr neu, diese Idee. Also die kam ja dann damals wirklich mit der Corona-Zeit, wo halt dann eben auf einmal diese Sachen auch möglich wurden generell, ne, oder auch Menschen hatten Zeit, sich selber zu reflektieren. Total. Ich meine, was konntest du sonst machen? Ansonsten Netflix. Ja, aber irgendwann hast du Netflix halt einfach durchgeguckt, ne? Und da war dann auch eben entsprechend, ja, einfach die zeitliche Kapazität dafür da.
Und sie hatten Geld, ne? Wir dürfen nicht vergessen. Ich habe damals in mein Konto geguckt und habe gedacht, was ist denn da los? Wieso habe ich denn so viel Geld? Ja klar, wir sind nicht gereist, wir waren nicht essen, wir haben keine Klamotten gekauft, weil wozu? Wenn ich den ganzen Tag in meinem Jogger rumpimmel, brauche ich auch keine Klamotten. Das heißt, wir hatten alle Geld und Zeit, ne? Die besten Voraussetzungen, um loszulegen.
Ja, voll.
Und das ist jetzt ein bisschen anders. Aber das heißt, es ging ab wie ein Zäpfchen. Und ich spule jetzt mal vor ins Jahr 2022. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du da ja deine erste Million verdient, oder? Das war ja so dein goldenes Jahr. Stimmt das?
Genau, also eine Million innerhalb eines Kalenderjahres. Also die Millionen innerhalb von meiner Selbstständigkeit, die hatte ich nicht erst Ende des Jahres, aber ich hatte in einem Kalenderjahr quasi siebenstellig gemacht. Ja, ich weiß nicht genau die Zahl, weil irgendwann war es mir dann auch egal. Ich habe dann irgendwann auch nur durch Zufall gesehen, dass es so ein hoher Umsatz ist, den ich da verzeichnet habe.
Wahnsinn. Genau. Und sag mal, Eva, was hat das mit dir gemacht? Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ne, wie du angefangen hast und dann geht es in relativ schneller Zeit so bergauf. Bist du mitgewachsen? Konntest du mitwachsen oder war das erstmal total overwhelming für dich? Wie hat sich das angefühlt?
Ich glaube, zu der Zeit war es für mich irgendwie normal, weil sich auch mit den wachsenden Umsätzen mein Gefühl und mein Verständnis für Geld und für viel Geld auch verändert hat. Und das nachhaltig bis heute. Also durch die enormen finanziellen Ressourcen, die ich 2021 oder 22 oder jetzt auch kürzlich in einem Launch, ich habe dann noch lange eine Pause gemacht, aber was ich jetzt auch wieder verzeichnet habe, ich glaube, durch eben einfach, wenn man so gewisse Umsatzzahlen erzielt, da verändert sich einfach das Verständnis zu Geld. Es ist ja genauso, in meiner ersten Ausbildung habe ich 300 Euro im zweiten Lehrjahr gemacht. In meiner zweiten Ausbildung habe ich in meinem zweiten Lehrjahr 700 Euro gemacht. Da hat sich auch schon alleine vom Sprung her, von den Ausbildungen her, mein Verständnis von Geld verändert und die Sicht auf Geld und was ist viel und was ist wenig Geld und was kann ich mir ermöglichen. Nichtsdestotrotz, wie würde ich es beschreiben? Manchmal denke ich mir, ich denke immer anders darüber. An manchen Tagen denke ich mir, boah, Eva, du hast den Bezug zur Realität damals komplett verloren. Dann an anderen Tagen denke ich mir wieder, Eva, aber das war deine Realität. Es ist ja passiert. Dann denke ich mir wieder, boah, Eva, du warst total abgehoben. Und dann dachte ich mir wieder, ja, aber ich habe ja auch immer wieder versucht, mit dem Geld eben was Gutes zu tun, was zu spenden, mein Team, meine Familie, Freunde in Urlaube einzuladen. Also meine Perspektive auf die Zeit damals, die verändert sich auch stetig. Mit Tagesform, kann man so sagen. Aber ich denke, ja, rückblickend gibt es verschiedene Perspektiven darauf. Ich weiß nicht, wie hat sich denn deine Beziehung zu Geld über die Jahre entwickelt? Also da hat sich ja bei dir bestimmt auch was verändert.
Das war eine Riesenreise. Und ich glaube, das ändert sich auf jeden Fall mit dem Eintritt in die Selbstständigkeit. Denn ich glaube, also zu sagen, ich führe jetzt mein Business mit einem Angestellten-Mindset, das wird genau 3 Tage gut gehen und dann nicht mehr. Und deswegen, ich für meinen Teil, ich musste ganz viele Geldglaubenssätze auflösen. Beziehungsweise ich mag das Wort auflösen gar nicht so, weil das setzt auch viele Kundinnen und auch mich selbst so ein bisschen unter Druck, dass man was auflösen muss. Aber ich mag ganz gerne das Wort abmildern oder reframen. Also ich musste lernen, anders darüber zu denken und vor allem, und das ist, glaube ich, der größte Shift, da bin ich gespannt auf deine Perspektive, musste ich Geld gleich Sicherheit für mich auflösen und musste einfach lernen, okay, Sicherheit, ist, so denke ich heute, ist nicht geknüpft an Geld. Ich kann dir sagen, Eva, ich habe mich in den Zeiten, wo ich 0 Euro im Konto hatte, am Anfang meiner Gründung, wo ich auch eine fette Steuernachzahlung hatte und so weiter, habe ich mich sicherer in mir gefühlt als zu Zeiten, wo ich ein tolles Konzerngehalt und einen Dienstwagen hatte. Und auch dafür habe ich lange gebraucht, um das zu reflektieren. Deswegen, das ist ein Riesenschiff, das hat sich geändert. Und ich glaube, es ist auch eine Reise, ne? Also man darf immer wieder in so Geldetappen reinwachsen. Wie ist das bei dir?
Also ich kann erstmal deinem Punkt total zustimmen, dass die Verknüpfung Geld ist gleich Sicherheit, insbesondere in der Selbstständigkeit, wo es eben auch Schwankungen bei Umsätzen gibt. Also es ist nicht so, dass jeden Monat das Gleiche aufs Konto kommt. Es kommt durchaus mal mehr und mal weniger drauf, weil man kann eben gewisse Dinge in der Selbstständigkeit nicht kalkulieren. Siehe Pandemie in 2020, was bei mir plötzlich war, dann gingen auch bei mir erstmal die Umsätze runter und dann danach hoch. Aber ne, das war ja auch nicht vorhersehbar. Also ich finde, ganz viele Sachen sind gar nicht planbar. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Illusion der Sicherheit, die sich mit Geld ergibt. Aber ich denke einfach, wenn wir grundlegende Bedürfnisse, also es gibt ja gewisse Bedürfnispyramiden und wenn wir eben einfach gewisse Ressourcen haben, um einfach zu wissen, hey, ich kann mir ein Dach über den Kopf leisten, ich kann mir Essen leisten. Das ist ja schon mal grundlegend, dass man eben einfach, dass das eigene Leben gesichert ist und ab da ist ja quasi alles Bonus. Und ich glaube einfach, dass mittlerweile sehr viele Sicherheit mit einem sehr hohen Lebensstandard verwechseln. Also beispielsweise bedeutete mich für mich eine Zeit lang Sicherheit, 100.000 Euro im Monat zu verdienen. Und alles unten drunter fühlt sich unsicher an. Und da ist es halt einfach ganz wichtig, selber zu hinterfragen, was ist meine Perspektive auf Sicherheit und was ist Sicherheit in der Realität? Also was ist gefühlte, emotionale Sicherheit und rational betrachtet, was ist Sicherheit in Anführungsstrichen wirklich. Was nicht bedeutet, weil natürlich mit Geld kommt eben auch so eine gewisse soziale Sicherheit, weil man weiß, hey, ich kann mit Freunden essen gehen, ich kann mit Freunden oder Partnern in Urlaub fahren und so weiter. Aber hier eben auch den Check-in zu machen, was ist denn aktuell welche Form von Sicherheit brauche ich denn eigentlich oder was will ich denn eigentlich? Weil bei mir war es ähnlich wie bei dir, dass beispielsweise in 2023, als ich eben gesagt habe, ey, ich mache jetzt erstmal eine Pause, ich arbeite jetzt erstmal nicht, ich fokussiere mich auf ein persönliches Projekt, auf ein privates Projekt. Monate, ich habe dann nach einer Zeit doch wieder Coachings angeboten, einfach weil ich so vermisst habe und einfach wieder so Bock hatte, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Aber das waren irgendwie Zeiten, wo ich, keine Ahnung, 2.000 bis 6.000 Euro im Monat gemacht habe, was oder auch teilweise 0 Euro, wo gar nichts auf mein Konto kam und es mir so gut ging. Und ja, da einfach ich mich auch mal von diesem Thema so ein bisschen lösen konnte. Aber was hier natürlich wieder wichtig ist, ich hatte die finanziellen Ressourcen im Hintergrund, dass ich eben auch durch diese 0-Euro-Monate durchkomme. Also ich finde, es ist so ein bisschen schwierig, teilweise von Geld-Mindset zu sprechen. Jetzt in meinem Fall, was bedeutet Geld für mich, beziehungsweise wie verknüpfe ich Geld mit Sicherheit, wenn ich ja im Hintergrund Geld habe, das mich absichert. Also ich finde, man sollte da auch immer die eigenen Gegebenheiten und Lebensumstände oder auch, wie gesagt, die eigenen finanziellen Ressourcen im Hinterkopf behalten, weil natürlich bin ich trotzdem insoweit privilegiert, dass ich eben einfach entsprechend die finanziellen Ressourcen habe, dass ich eben auch mal einen Monat aushalten konnte. Aber schon allein dieses Cleansing gefühlt, da mal rauszukommen und Abstand zu gewinnen, das war so wohltuend.
Das glaube ich dir sofort. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, du hast den ja auch schon angerissen, ist zu sagen, also es wäre ja vermessen, jemandem zu sagen, jetzt löst dich mal von Geld gleich Sicherheit, der sich überlegt, wie soll ich denn jetzt meine Miete nächsten Monat zahlen? Und der Null, also das wäre ja sogar übergriffig. Sondern genau wie du sagst, natürlich ab einem gewissen Level, wo ich sagen kann, ich weiß, wie ich meine Schäfchen ins Trockene bringe, ich weiß auch, wie ich meine Miete nächsten Monat zahle und ich habe vielleicht noch 2.000 Euro, 3.000, wie auch immer, wie viel liegen. Da kann ich mich dann, so war es für mich zumindest, dann anfangen, von diesem Ding zu lösen. Solange ich in Alarmmodus bin, ja, ist das natürlich schwer. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Rantasten. Und ich glaube, ein ganz großer Aspekt, zumindest meiner Arbeit ist auch, weil ich mit vielen High-Performerinnen arbeite, also Frauen, die durchaus krasse Karrieren hinter sich haben, wo alle Häkchen gesetzt sind, sagen wir mal so, und die dann trotzdem zu mir sagen, das ist faszinierend, du, ich kann mir, glaube ich, keinen beruflichen Wechsel leisten. Und da falle ich immer aus allen Wolken und sage so, da okay, jetzt müssen wir differenzieren. Das ist das Gefühl, Emotionalität. Und was sind denn jetzt die Fakten und was wir dann zum Beispiel machen? Das ist ganz stupide. Ich sage denen, bitte mach einen Kassensturz. Setz dich hin, schenk dir ein Glas Wein oder eine Apfelschorle, mir egal. Pack eine Excel aus oder ein Blatt, wie du es gerne hättest und schaffe bitte Fakten. Das heißt, schreibe dir auf, was kommt rein, was geht raus, hast du irgendwo noch Sparverträge? Und meistens kommt dann raus, krass, Nicole, weißt du was? Ich kann mir sehr wohl einen Wechsel leisten. Es sind diffuse Ängste, die sind irrational, die zusammengeknüpft sind mit dem Thema Geld. Und das zweite ist Statusangst. Sagt dir das was, dieses Wort?
Ich kann mir was darunter vorstellen.
Was stellst du dir denn vor?
Erläutere gerne.
Sag du, was du dir vorstellst, wenn ich Statusangst sage.
Naja, die Angst davor, im eigenen Status, im eigenen Ansehen abzurutschen, eben durch weniger finanzielle Ressourcen. Das wäre jetzt mein Gedanke.
Total. Und das ist aber auch nicht nur mit den finanziellen Ressourcen geknüpft, sondern auch mit dem Ansehen, was wir in der Gesellschaft vermeintlich haben. Und wenn du Lust hast, hör gerne Podcast-Folge Nummer 8. Da war die Vivian Dittmar bei mir und das ist eine der bekanntesten Impulsgeberinnen für kulturellen Wandel. Und sie schreibt auch ganz tolle Bücher. Und eins davon ist Echter Wohlstand. Und ich liebe dieses Buch. Ich habe es schon ganz vielen Kundinnen geschenkt, weil sie sagt, es gibt ja so viele Wohlstandsdimensionen. Wir sind ja konditioniert zu denken, Wohlstand gleich Geld. Also zumindest hier in der westlichen Welt. Und sie hat aber 5 weitere Dimensionen. Mal gucken, ob sie hinkriege. Spiritueller Wohlstand, Kreativitätswohlstand, Zeitwohlstand, Beziehungswohlstand und ökologischer Wohlstand. Yes, geschafft. Und diese 5, diese 5 Dimensionen sind ja genauso wichtig. Und ich finde es einen ganz schönen Shift, wenn man anfängt, sich zu fragen. Und das erlebe ich oft im Coaching, dass jemand dann sagt, ja, okay, ich habe zwar finanziellen Wohlstand, aber dafür habe ich all die anderen Dimensionen nicht. Zeit habe ich nicht. Beziehungswohlstand habe ich keine Zeit für. Ja, und all die anderen Dimensionen kommen zu kurz. Und dem gegenüber steht der finanzielle Wohlstand. Und dann fängt es halt an, loszugehen, zu sagen, aber wenn ich jetzt auf der sozialen Leiter runterkletter und ich habe dann nicht meinen schicken Dienstwagen, zum Beispiel haben zu mir ganz viele gesagt, ja, um Gottes Willen, dann gibst du ja deinen Dienstwagen ab. Da habe ich gesagt, das ist mir total egal. I couldn't care less. Das ist für mich eine Blechdose. Hab mir dann 2 Wochen später in Holland ein Fahrrad gekauft und bin damit so viel gefahren wie mein Leben noch nicht. Ich war so happy. Aber long story short, jetzt fange ich an hier zu schwafeln. Es geht darum, wirklich auch zu gucken, wenn ich meinen Status nach außen nicht mehr so habe, was es mit mir macht und was es mit meinem Ansehen in der Gesellschaft macht. Das heißt, dieses Thema ist total vielschichtig und komplex.
Mega, mega spannend. Ah,
ja, total spannend. Ja, schau da unbedingt rein, das ist echt cool. Aber ich höre bei dir raus, du hast gesagt, naja, es kommt drauf an, auf die Perspektive, die du hast. Und liebe Eva, wenn du heute darüber nachdenkst, was ist denn heute Geld für dich? Oder was ist deine Assoziation mit dem Thema Geld? Wie würdest du das für dich heute benennen?
Also in der Vergangenheit war für mich Geld ganz oft was Spirituelles, weil bei Social Media zumindest die Accounts, die ich mir angeschaut habe, die haben eben Geld sehr spirituell bewertet. Und jetzt für mich ist Geld nichts Spirituelles mehr. Für mich ist Geld quasi der Austausch für eine Leistung, Produkt oder eine Dienstleistung, die ich erbringe. Und ich investiere meine Zeit oder ich kreiere etwas und ich bekomme dafür Geld. Und für mich ist Geld tatsächlich mittlerweile wieder was super Unspirituelles, super Geerdetes, sondern es ist für mich einfach Mittel und Möglichkeit, mein Leben sicher zu gestalten, einen gewissen Wohlstand zu genießen. Aber tatsächlich jetzt an dem Punkt in meinem Leben total langweilig, eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also wenn ich etwas möchte, dann kann ich Geld nutzen, um mir das zu erschaffen, um mir das zu kreieren. Und genau, bin da jetzt aktuell wirklich sehr, sehr losgelöst und es tut mir sehr gut, das Thema Geld auch gerade nicht emotional aufzuladen. Also ich meine, natürlich, Geld ist immer ein emotionales Thema, weil wir damit immer etwas Persönliches auch verknüpfen. Aber jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt versuche ich sehr rational zu betrachten, einfach weil für mich gerade zu diesem Lebenszeitpunkt auch rationalere Entscheidungen gerade wichtig sind, um mich da eben entsprechend auch zu guiden. Wie ist es denn bei dir?
Also bei mir, ich würde sagen, ich mag das Wort Möglichmacher ganz gern. Ich finde das schön zu sagen, ich glaube, wir dürfen nicht negieren, zumindest nicht in der westlichen Welt, dass es einem einfach Möglichkeiten gibt. Ja. Und ich finde das schön. Ich finde den Gedanken schön zu sagen, wenn ich morgen, jetzt kann ich das aufgrund meiner Lebensweise sowieso, aber wenn ich morgen nach Amsterdam fahren möchte, was mein Happy Place ist, dann kann ich das machen. Da brauche ich nicht erst noch einen Kassensturz machen und gucken, ob das jetzt geht. Und ich finde, es ermöglicht einem einfach eine gewisse Flexibilität. Das finde ich wahnsinnig wichtig und schön.
Du hast es sehr schön und sehr wertschätzend gesagt.
I do my best, meine Liebe. Aber du hast gerade was so Spannendes gesagt. Du hast gesagt, die Lebensumstände, in denen du gerade bist. Und speaking of, du bist ja digitale Nomadin und lebst in einem Van. Und wir gehen gleich nochmal zurück in deine Timeline, weil da kam ja noch ganz viel. Aber ich würde gerne einen Schlenker drehen, weil ich glaube, das ist etwas, wo viele Zuhörerinnen sagen werden, wow, okay. Kannst du uns da mal reinholen in dein Leben on the road sozusagen? Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es da überhaupt einen Alltag?
Also ja, es kommt darauf an, wie ich mit dem Van unterwegs bin. Es ist ja nicht so, dass ich permanent in einem Van wohne, sondern quasi immer dann, wenn ich verreise. Und ich bin ja auch nicht immer außerhalb Deutschlands, sondern ich komme ja immer wieder zurück zu Freunden und Familie, um da eben entsprechend Präsenz zu sein. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sagen wir jetzt mal, also es ist schwer, sich eine Routine aufzubauen, wenn ich jetzt sage, ah, ich fahre jetzt mal 2 Wochen kurz wohin, weil ich habe jetzt gerade Zeit, aber dann steht irgendwie ein Termin an, auf dem ich sein muss. Da entwickelt sich nicht so wirklich eine Routine. Aber insbesondere, wenn ich länger unterwegs bin, dann baue ich mir schon sehr klare Tagesroutinen auf. Ich wache eigentlich immer mit der Sonne auf. Also das verändert sich bei mir nicht. Also ich stelle mir nie einen Wecker, sondern ich bin quasi immer da in meinem natürlichen Zyklus. Aber habe eben einfach so gewisse Handlungen, die ich dann abhake. Also bei mir ist es generell immer so, dass ich meist erst ab 12 Uhr arbeite, in 95% der Fälle, wenn ich dann unterwegs bin und dabei was arbeite. Und nutze tatsächlich die Zeit auch sehr viel, um zu reflektieren, um kreativ zu sein. Aber natürlich auch, wenn man unterwegs ist, ist natürlich dann auch der Reiz da dann, wenn man mit dem Van unterwegs ist, dadurch, dass man verschiedene Orte besucht, die dann eben entsprechend auch zu entdecken. Aber da gibt's auch mal Tage oder Wochen, die so ein bisschen langweiliger sind, wo ich eben nicht irgendwie krasse Wanderungen mache oder viel unterwegs bin, sondern einfach mir einen Stellplatz suchen, Stellplatz, wo ich gutes Internet habe und da einfach generell eine normale Tagesroutine erlebe, aber halt einfach immer direkt mit der schönen Natur quasi vor der Haus- beziehungsweise Van-Tür. Also es ist tatsächlich, ich glaube, man stellt sich das immer so ein bisschen krasser und spektakulärer vor und es ist auch wunderschön, aber mit einer gewissen Zeit tritt da natürlich auch eine gewisse Routine und eine gewisse Normalität ein in den Alltag und genauso lebe ich das da dann tatsächlich auch. Also das Leben, das ich jetzt beispielsweise in der Wohnung hatte, hat sich so in dem Rahmen dann eigentlich nur mit der Zeit dann auch so in den Van verlagert. Am Anfang war es natürlich aufregend und alles neu, ne? Das ist ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wenn man in eine neue Wohnung kommt, dann ist irgendwie am Anfang erstmal, ach, alles toll und man sucht sich da quasi noch so die eigene Routine und die Handgriffe, die entwickeln sich dann noch mit der Zeit. Aber ansonsten ist es eigentlich ein relativ normaler Alltag, eben einfach nur im Van.
Und woher kam denn das Bedürfnis, das überhaupt zu machen? Also überhaupt so dieses Lebensmodell für dich zu wählen?
Das war 2017. Da habe ich meine Ausbildung zur Mediengestalterin abgeschlossen und ich wusste schon, ich möchte da nicht bleiben in dem Unternehmen. Und ich weiß noch, ich habe mir damals, weil ich hatte keine Urlaubstage mehr übrig, aber ich wusste, ich will kündigen, aber ich hätte mich nicht getraut zu kündigen, einfach nur so. Deswegen habe ich mir quasi in die Arbeitszeit einen Flug reingebucht, sodass ich quasi kündigen muss, weil sonst, ich habe für den Flug schon bezahlt. Also ich habe mich so ein bisschen versucht, zu dieser Kündigungshandlung zu zwingen. Und ich bin dann eben los auf verschiedene Reisen gegangen und wo mich dann das Van-Fieber gepackt hat, das war eben 2017 in Neuseeland. Da war ich 4 Wochen auf der Nord- und Südinsel mit 2 Freundinnen unterwegs und das hat richtig, richtig gut getan. Das hat mir richtig gut gefallen. Danach war ich im Auto in Australien unterwegs und das mit dem Van hat mir natürlich schon ein bisschen besser gefallen, weil es so ein bisschen more convenient war, ein bisschen angenehmer. Und da ist eigentlich so dieser Traum geboren. Und ich habe den auch so ein bisschen aus den Augen verloren über ein paar Jahren. Aber der kam dann eben entsprechend wieder und war dann 2021 so präsent, dass ich eben einen Testtrip gemacht habe mit einem angemieteten Van von einer Firma, die eben entsprechend VW California vermieten, um das eben auch mit meiner Hündin auszuprobieren. Und das hat dann super geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann lasse ich mir jetzt einen Kastenwagen ausbauen. Und here we are.
Cool, mega. Total schön. Und ich habe letztens aber gesehen, du hattest eine Story gepostet, die war auch recht emotional, wo es darum ging, dass du gesagt hast, naja, dieses Lebensmodell, das war am Anfang wundervoll und es war auch geboren aus einer Zeit heraus, wo wir natürlich auch, hing ja auch mit Corona zusammen und nicht so reisen konnten und nicht diese Freiheit irgendwie empfinden konnten oder leben konnten. Und ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass dir das jetzt zwar noch gefällt, aber dass du trotzdem hinterfragst, ob das weiterhin so bleiben soll. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also was ich jetzt einfach gespürt habe über die letzten Monate ist, dass ich mit dem Kapitel gerade so am Abschließen bin, dass ich diesen Traum jetzt gelebt habe und dass jetzt einfach eine Base für mich wieder sehr wichtig ist. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie dein Lebensstil jetzt gerade konkret aussieht, aber du bist ja auch viel unterwegs und ich habe einfach gemerkt, wie das bei mir, also wie ich nirgends mehr so richtig ankomme. Und jetzt gerade einfach das Bedürfnis da ist, wieder eine eigene Base zu haben. Da versuche ich gerade noch rauszufinden, wie das am besten aussehen kann, wo das ist, wie das ist. Ich bin ja gerade auch noch digitale Nomadin. Und ja, inwiefern ich mich unternehmerisch und privat umstrukturieren möchte. Das ist jetzt gerade noch quasi in der Geburtsphase, aber ich bin da schon dran, das zu erarbeiten und versuche da wirklich zeitnah zu einer Lösung zu kommen. Aber wie ist es denn bei dir? Du bist ja, du hast es ja auch beispielsweise gesagt, hey, so Amsterdam ist dein Herzensort. Machst du es dann quasi so, dass du eben immer an verschiedenen Punkten, dass du da mal länger bist oder bist du primär schon daheim oder wie gestaltest du das Ganze und wie hast du das für dich gelöst und ziehst dich eher weg, ziehst dich immer eher zurück?
Ich würde sagen, also mal so, mal so. Ich finde, bei uns ist so schön, also ich bin mit Olli zusammen und wir sind schon seit 13 Jahren zusammen. Und es ist so, dass wir vor 10 Jahren, ja, fast 10 Jahren sind wir nach Düsseldorf gezogen. Wir haben beide an unfassbar vielen Orten vorher gelebt, also sehr, sehr viel umgezogen. Ich bin, glaube ich, 22 Mal umgezogen. Und ja, ich habe letztens mal gezählt, es waren 22 Mal. Ich würde sagen, es reicht dann jetzt. Erstmal, ich sag immer erstmal, aber wir sind dann in 2014 nach Düsseldorf und das war so eine ganz pragmatische Entscheidung, weil Olli damals ins Familienunternehmen eingestiegen ist und das liegt an der holländischen Grenze bei Amsterdam in der Nähe. Und wir haben in Köln gelebt und ich habe damals noch bei einem Kölner Unternehmen gearbeitet und dann haben wir gesagt, gut, also entweder du pendelst jeden Tag, das ist natürlich krass, oder wir ziehen irgendwo auf die Mitte und pendeln beide. Und dann waren wir ganz pragmatisch und haben in so einem Sonntag wirklich entschieden, ja gut, was liegt auf der Mitte? Düsseldorf, alles klar, dann ziehen wir da jetzt hin. Und wir waren wirklich total pragmatisch, sind hier hingefahren, haben eine super tolle Wohnung gefunden, da leben wir heute noch drin. Und parallel haben wir aber eine Wohnung an der holländischen Grenze. Und ich habe überlegt, dieses Jahr, das ist mein Ziel, auch ein Office in Amsterdam mehr anzubieten, weil wir sowieso sehr, sehr viel da sind. Das ist wirklich von unserem Ort da an der holländischen Grenze sind es 1,5 Stunden mit dem Auto. Und ich finde, du warst ja letztens, glaube ich, auch da. Ich finde, es ist so eine andere Welt. Also du kommst da hin, es ist so anders. Die Architektur, die Menschen. Ich habe ja auch in Belgien gelebt. Die Belgier sind ein bisschen wie die Holländer. Super offen, sehr kreativ, sehr freigeistig. Also wenn eine Stadt, wenn ich eine Person wäre in Form einer Stadt, dann wäre ich auf jeden Fall Amsterdam. Das ist, bin total ich. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, ich mixe und matche das gerade ganz gut und ich kann aber deinen Wunsch verstehen zu sagen, hey, es ist auch ganz schön, eine Homebase zu haben, wo man einfach da seine Pappenheimer hat, wo man einfach rausgehen kann, wo man so ein bisschen vielleicht und gar nicht im negativen Sinne Routine hat. Also ich persönlich finde das sehr schön und das ist für mich dann eben Düsseldorf. Und hier bin ich dann auch recht viel. Ich habe hier auch super viele Freunde, die auch selbstständig sind und es gibt immer jemanden, gleich gehe ich auch zum Beispiel raus auf einen Late Lunch. Und das finde ich ein super tolles Gefühl, weil man da nicht so alleine ist. Viele haben ja diesen Gedanken, wenn man selbstständig ist, ist man selbst und ständig und sitzt irgendwie alleine rum. Und das muss ja so nicht sein. Ne? Das kann so sein, aber man kann sich das auch anders stricken.
Voll, es ist ja auch immer im eigenen Ermessen und wie man das eben entsprechend auch gestaltet und welche Bereiche der Selbstständigkeit man auch verstärkt, weil es kann selbst und ständig sein, wenn Voll. Du eben entsprechend das so gestaltest. Aber ja, mega, mega spannend. Und das auch mit den 2 Wohnsitzen so zu lösen, das hört sich, wie du das erzählst, total stimmig an und kann deine Aussage über die Niederländer auch nur, kann dem auch nur zustimmen. Also ich finde auch, ich habe auch sehr viele Expats vor Ort kennengelernt, die genau auch mit dieser Energie vor Ort sind, so dieses aufgeschlossene, freundliche, auch sehr moderne. Ich finde sie auch sehr, sehr progressiv, sowohl wie alles vor Ort gestaltet ist, aber auch wie die Leute denken und handeln und mag das auch richtig, richtig gerne. Mir war es tatsächlich einfach nur jetzt im Januar, Februar einfach zu kalt und zu windig und zu regnerisch die ganze Zeit. Das hat dann irgendwie, ich darf wahrscheinlich auch nochmal im Frühling, Sommer, gut, da war ich schon da, weil ich ja auch überlegt habe, ob gegebenenfalls die Niederlande was sind, wo ich mir vorstellen könnte, hinzuziehen. Aber ich habe einfach gesagt, so im Winter, also Winterdepression hat trotzdem gekickt, trotz der geilen Kontakte. Und ja, es ist dann auch so ein bisschen, dass ich war, vielleicht jetzt zu diesem Lebenszeitpunkt gerade nicht und insbesondere nicht im Winter.
Eva, dann lade ich dich hier mit ein auf mein Hausboot, denn wir kaufen eins dieses Jahr. Das ist unser Projekt und das wird dort sein. Also dann kannst du im Sommer kommen und dann wirst du best auf Amsterdam erleben, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gerne. Also im Sommer war ich ja auch schon 2-3 Mal in Amsterdam, so Frühling und Herbst war es immer. Den Sommer habe ich immer verpasst. Aber da ist es ja wirklich wunderschön. Und Hausboot, okay, ich bin am Start. It's cool. A date.
Dann haben wir doch schon einen Deal. Und gibt es denn für dich so, weil du gesagt hast, es ist ein Prozess, gibt es für dich so ein paar Kriterien, nach denen du vorgehst bei deiner Suche nach deinem neuen, ja, wie kann man das sagen, nach deinem neuen Lebensmodell? Gibt es das?
Das ist gerade tatsächlich noch zu früh, um das festzumachen, für mich festzuteilen, weil ich da selber einfach noch im Prozess bin und auch in der Annahme bei verschiedenen Punkten. Also beispielsweise die Annahme zum einen, das ist den Ort, also in Anführungsstrichen den perfekten Ort, wie man ihn ja teilweise manchmal sucht. Also das durfte ich zumindest bei mir feststellen, so nicht gibt. Und jetzt gerade einfach wichtig ist für mich herauszufinden, welche Bedürfnisse habe ich denn gerade und welche Orte können denn genau diese Bedürfnisse erfüllen und beziehungsweise nicht alle Bedürfnisse, sondern die wichtigsten Bedürfnisse. Und ja, da bin ich gerade einfach noch im Prozess. Was ich aber weiß, was mir insbesondere wichtig ist, ist einfach der soziale Aspekt. Weil was man sich natürlich vorstellen kann, das haben wir jetzt vorhin beim Thema Vanlife nicht besprochen, ist, dass man zwar richtig viel unterwegs ist und ich ganz oft neue Menschen kennengelernt habe, aber das halt nie von Dauer ist. Also man hat dadurch kein stabiles Umfeld, keine stabilen sozialen Interaktionen und Kontakte. Ich meine, ich habe natürlich meine Familie und meine Freunde hier in der Heimat, aber ich habe es jetzt beispielsweise auch gemerkt, als ich in den Niederlanden war, da war ich 2 Monate. Da konnte ich dann dreimal zu einem Töpfer-Workshop gehen und hatte da dann auch die Möglichkeit, mich mit Leuten nicht nur einmal, sondern mehrfach zu verabreden. Und das ist halt dann, wenn man mit dem Van unterwegs ist, nicht gegeben. Es ist nochmal natürlich was anderes, wenn man in einer Partnerschaft ist, weil da hat man sich ja in der Partnerschaft gegenseitig und reist ja dann gemeinsam. Aber dadurch, dass ich Single bin, ist es da eben für mich nicht so gegeben, dass ich da dann die ganze Zeit von einer Person umgeben bin. Und da kann es eben an manchen Punkten nicht nur allein, sondern auch mal einsam werden. Und gerade habe ich einfach gemerkt, dass mir der soziale Aspekt sehr, sehr wichtig ist.
Das kann ich super gut verstehen. Und ich finde das auch wichtig, dass man gute Leute um sich drum herum hat. Und ich weiß nicht, wie ist das denn mit deinem Umfeld? Wie hat sich das denn geschiftet mit diesem Eintritt in deine super-duper Selbstständigkeit, wo du wirklich so einen richtig tollen Start gemacht hast? Hat sich da vieles geändert damals in 21, 22?
Also es gab einmal natürlich so dieses, ich bin rein in diese super erfolgreiche Welt und ich habe mich aber ja auch entschieden, diese super erfolgreiche Welt wieder zu verlassen. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich da meine Freundschaften oder auch Bekanntschaften oder die Leute, mit denen ich mich umgeben habe, dass es sich verändert hat. Zum einen war es so, als ich eben sehr erfolgreich wurde, dass es Menschen in meinem Umfeld gab, die das nicht ganz so verstanden haben, auch von früheren Kolleginnen, wo sich dann Personen nicht mehr unbedingt böswillig abgewendet haben, sondern einfach, wo man nicht mehr so die Gemeinsamkeiten hatte oder ne, man sich dann auch irgendwie, ne, dann hatte die eine Person Angst, sich zu melden und ich hatte Angst, mich zu melden, die eine Person, weil sie dachte, ah, die Eva, die Unterhaltungen hatte ich tatsächlich, ah, die ist ja zu erfolgreich, die will doch nichts mehr mit mir zu tun haben und ich so, ah, die Person meldet sich nicht, will die nichts mehr mit mir zu tun haben, also es war sehr, sehr spannend und da hat sich ja dann damals auch bei mir ein neues Umfeld gegeben, eben auch mit Unternehmerinnen, die ebenfalls sehr, sehr hohe Umsätze verzeichnet haben. Und ich habe ja für mich dann einfach gemerkt, dass ich mich in dieser Welt nicht ganz so wohl fühle oder zumindest mit den Handlungen, Gedanken und Konversationen, die ich eben in gewissen Kreisen hatte, das hat einfach nicht so gut zu mir gepasst. Und tatsächlich gab es da bei mir jetzt wieder so einen Rückschift, also dass ich sehr viele alte Freundschaften und Bekanntschaften jetzt auch wieder habe aufleben lassen, Personen, zu denen ich lange keinen Kontakt hatte, wo ich einfach merke, hey, das tut einfach gut, in deren Präsenz zu sein. Also da gab es tatsächlich eine Hin- und Rückentwicklung quasi.
Spannend, oder? Wie das manchmal so ist, aber umso schöner, dass du erkannt hast, naja, das ist dann wieder jetzt für deine jetzige Phase gut und tut dir gut. Und ich würde gerne weitermachen auf deiner Timeline, wenn wir es mal so nennen wollen, weil du hast es ja gerade schon gesagt, dann gab es so eine Rückentwicklung und nicht nur eine Rückentwicklung freundschaftsmäßig, sondern ich glaube, Anfang 2023 hast du ja so einen radikalen Move gemacht und hast quasi dein Business, was du dir da aufgebaut hast, mehr oder weniger eingestampft. Und ich habe letztens noch ein gespeichertes Reel von dir in den Tiefen meines Instagrams gefunden, wo du gesagt hast, du hast wirklich alles aufgelöst. Es ist echt unglaublich. Du hast ich glaube, dass man mehr als 15.000 Follower, ne, auf Instagram, also eine große Community. Du hast deine E-Mail-Liste eingestampft. Du hast deine Produkte gelöscht aus deinem Shop, deine Website, alles. Warum hast du das getan, Eva?
Es hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Es hat sich nicht mehr nach mir angefühlt. Ich bin eine Person der Extreme und ich mache keine halben Sachen, würde ich so mal sagen. Ich bin in meinen Entscheidungen all in und ich glaube einfach, dass ich mir eben mit dieser Selbstständigkeit sehr, sehr viel ermöglicht und aufgebaut habe. Und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie zurückblicke und sage, oh, ich finde es total kacke, was ich da gemacht habe oder das war mir peinlich und ich will, dass es niemand sieht. Darum ging es mir nicht, sondern es war einfach gefühlt für mich so ein Deep Cleanse zu sagen und ich erlaube mir jetzt wirklich, komplett neu loszulegen. Ich wollte nicht mehr so gesehen werden auch. Also ich glaube, ich wollte mich insbesondere selber wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Ich war auch nicht d'accord zum einen mit Dingen, die ich gemacht habe, Dinge, die KollegInnen gemacht haben. Und ich wollte da wirklich einfach raus aus einer Branche, mit der ich mich einfach nicht mehr identifizieren konnte und habe für mich einfach festgestellt, es geht für mich am besten dadurch, dass ich das loslasse, dass ich diese Anteile von mir loslasse und dass ich ja, das aufgebe, so in dem Sinne.
Und was hat das mit dir gemacht? Also wir stellen uns jetzt mal vor, weil das ist ja ein radikaler Move gewesen, ne? Sowas dann einfach einzustampfen, zu sagen, es fühlt sich nicht mehr stimmig an. War das dann so in den ersten Tagen danach, war das erleichternd? War das scary? War es irgendwie ein bisschen von allem? Wie hast du dich gefühlt?
Ich habe mich so leicht gefühlt. Ich hatte davor so eine dunkle Phase. Mir ging es wirklich, die Wochen davor ging es mir gar nicht gut. Und ich weiß noch, ich hatte damals einen Coach, wir haben an sehr persönlichen Themen gearbeitet. Und ich weiß noch, wie ich zu ihm gesagt habe, ey du, ich muss die Zusammenarbeit mit dir abbrechen. Ich kann gerade nichts mehr halten. Und dann hat er gesagt, hey komm, lass uns mal telefonieren. Und ich stand in der Küche damals in einem Airbnb, habe geheult, habe gesagt, ey, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so unglücklich war. Und es war für mich einfach, ja, als ich die Entscheidung getroffen habe, es hat sich gut angefühlt. Als ich es durchgezogen habe, es hat sich gut angefühlt. Die Phase danach hat sich gut angefühlt. Manchmal kamen die Gedanken hoch, die Monate danach, als ich dann mal auf Instagram war und ich irgendwie was von Kolleginnen ausgespielt wurde, mit denen ich eben auch mal eine sehr enge Beziehung hatte, dass ich mir dachte, ah, und war das vielleicht irgendwie doof? Und was habe ich denn da alles aufgegeben? Und war das irgendwie falsch? Aber ich wusste einfach, dass es für mich so wichtig ist, weil ich mich dadurch auch einfach nochmal und mein Business nochmal ganz anders hinterfragen konnte. Und ich weiß nicht, du hast ja auch schon Veränderungen in deiner Selbstständigkeit gemacht. Bist du da auch so eine Person, die radikale Abschnitte macht oder brauchst du dann auch eher so softe Übergänge? Weil bei dir hat sich ja auch eine Veränderung in der Expertise aufgetan. Wie war das bei dir?
Also ich bin total der Hardliner, was das anbelangt und ich brauche definitiv harte Cuts. Und ich, softe Übergänge, da entsteht für mich, aber das ist natürlich persönlichkeitsabhängig, nicht genug Aktivierungsenergie. Wenn ich sage, ich slide da so rein und ich habe ja damals auch meine Konzernkarriere an den Nagel gehängt, ohne was Neues zu haben, weil ich einfach wusste, wenn ich da jetzt dann so eine was heißt halbgare Geschichte, ist es ja noch nicht mal. Für viele ist es einfach stimmiger zu sagen, ich baue mir nebenher was auf, aber ich brauche diese Cuts. Also ich bin da, glaube ich, dir ähnlich. Ich brauche einfach ein Kapitel, was zu ist und dann ein neues, was aufgeht. Und ich habe mich viel neu erfunden in den letzten 8 Jahren. Da waren sehr, sehr viele Shifts dabei. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man wird dann auch irgendwann angstfreier. Ich möchte nicht sagen angstfrei, aber man hat dann einfach so viel schon an Veränderungserfahrung, dass man weiß, also ich weiß das für mich, mal schauen, wie es bei dir ist, aber ich weiß für mich, es wird gut. Und diese Furcht, wenn man vielleicht zum allerersten Mal vor so einer riesen Veränderung steht, ich habe zum Beispiel viele Kundinnen, die kommen zu mir in den Mit-40ern und haben sich unglaubliche Karrieren aufgebaut und die sagen, oh mein Gott, ich bin seit 20 Jahren, 25 Jahren auf diesem Track, Niki. Es fühlt sich an wie Entzug für mich jetzt, diesen Stecker zu ziehen. Und ich habe einfach keine Veränderungserfahrung, zumindest nicht in diesem Lebensbereich, ja. Und ich habe überhaupt nichts, keine Referenzgröße, wo ich sagen kann, ich habe schon meinen Shift gemacht und es ist okay, ja. Also ich lebe noch. Arme sind noch dran, Füße sind noch dran, Ohren sind auch noch dran. Es geht mir okay. Es war vielleicht nicht immer smooth und easy, aber ich habe das überlebt. Und ich glaube, das ist auch meine Erfahrung mit vielen Kundinnen, die viele Veränderungen gemacht haben, dass sie irgendwann sagen, ach ja, naja, kenne ich alles schon und diesmal ist es auch gar nicht so schlimm. Und ich hatte letztens noch ein Interview mit der Bettina, die ist eigentlich Ingenieurin und macht jetzt was mit Ayurveda, was ein Riesenshift ist. Und sie meinte, weißt du was, nach der ersten Veränderung, die wir auch zusammen im Coaching gemacht haben, da fiel es mir gar nicht mehr so schwer. Weil ich hatte einfach diese Referenzerfahrung und ich wusste einfach schon, wie Veränderung geht. Und deshalb, was war eigentlich deine Frage, Eva? Jetzt bin ich völlig abgedriftet.
Ich weiß auch nicht mehr, meine Frage war, aber was meine Frage war, aber ich habe dazu einen Gedanken, den ich gerne teilen
ja,
möchte.
Ja, teil mal.
Da habe ich einen, ich weiß nicht mehr, was für ein Podcast das war irgendwas im neurowissenschaftlichen Bereich. Auf jeden Fall ist es so, dass umso weniger Veränderungen wir uns im Alltag aussetzen, umso mehr Energie muss das Gehirn für vermeintliche oder mögliche Veränderung aufbringen. Das bedeutet also, wenn man gewohnt ist, sein Leben nicht zu verändern, ist es auch quasi more unlikely, also unwahrscheinlicher, dass man diese Fähigkeit entwickelt, wenn man nicht mit der Entwicklung beginnt. Also das ist eigentlich, ne, eigentlich kannst du das Gehirn ja an so gut wie alles gewöhnen, aber viele
Absolut.
Sind halt einfach gewohnt, immer wieder die gleichen Entscheidungen und Handlungen zu treffen. Das ist ja, wie sich letztlich Gewohnheiten aufbauen oder wie sich Gedanken aufbauen. Das ist ja genau das, was was super viele Coaches ja immer sagen. Und genau das ist es ja eben. Das Gehirn ist ein Muskel und du kannst es trainieren. Und wenn du eben dein Gehirn nicht trainierst, eben und du trainierst dein Gehirn nicht, nicht nur damit, was du lernst und was für Aktivitäten du machst, sondern auch wie du Entscheidungen triffst. Und du kannst auch dein Gehirn trainieren, mutigere Entscheidungen zu treffen. Und für mich tatsächlich ist es super wichtig, dass ich regelmäßig aus meiner Komfortzone rausgehe, damit ich eben auch eben entsprechend diese mutigen Entscheidungen treffen kann. Und oftmals ist ja die Vorstellung von der Entscheidung, die wir treffen, wesentlich überspitzter als dann, was die Realität ist. Also ich glaube, wir kennen es alle irgendwie in gewisses, muss ja nicht mal unbedingt eine Entscheidung sein oder ein gewisses Event, das durch eine Entscheidung folgt. Also keine Ahnung. Man malt sich irgendwie eine gewisse Situation aus und weiß schon genau, oh Gott, und genau das wird die Person dann sagen und genau das wird dann passieren und dann findet die Situation statt und ist so, es ist ja irgendwie alles genau anders, als wie ich es mir vorgestellt habe. Also letztlich unsere Gedanken und unsere Perspektive auf die Zukunft hat ja nichts mit der Realität zu tun, sondern die Realität formt sich ja nicht nur durch mein Wirken, sondern die Co-Wirkung, also das Co-Wirken von den Dingen, die eben entsprechend mit bei dieser Situation beteiligt sind. Und nur weil ich glaube, dass die Situation so und so ausgeht oder eine Handlung oder ne, was auch immer eine gewisse Wendung nehmen wird, bin ich ja nicht alleine in dieser Situation, sondern es gibt andere Personen, es gibt andere Umstände, was halt das eben entsprechend immer co-wirken lässt. Also ich glaube, wenn man da auch so ein bisschen sich aus dem entfernt, also aus der eigenen Realität insoweit entfernt, dass man sagt, hey, was ich denke, ist nicht ultimativ wahr, sondern es gibt verschiedene Faktoren, die da eben entsprechend mit reinspielen und eben auch vielleicht so eine gesunde Naivität und zu sagen, ich muss es vielleicht auch jetzt nicht hundertprozentig wissen oder es kann gut gehen, es kann schief gehen und ich glaube, es geht am Ende des Tages immer darum, die eigenen Ressourcen zu stärken. Es geht darum, dass man sowohl in guten, aber auch in mittleren, aber auch in schlechten Phasen sich auf sich selber verlassen kann und bei sich selbst weiß, ich finde zu einer Lösung. Oder ich kenne Menschen, die mich bei einer Lösung unterstützen. Oder ich kann Geld investieren, um Menschen zu bezahlen, die mir eine Lösung geben. Das ist ja, letztlich geht es ja immer um die eigenen Ressourcen, die man eben entsprechend hat, um eine gewisse Situation zu lösen.
Ganz genau, liebe Eva. Und das war auch Thema gestern. Wir sind mit einer neuen Runde gestartet. Ich mache ja immer ein paar Mal im Jahr ein Gruppencoaching und wir waren gestern im Kickoff. Und da ging es auch wirklich darum, dass ich den Mädels gesagt habe, Leute, für die 12 Wochen, die wir jetzt zusammenarbeitet, stärkt ihr eure Ressourcen. Ja, guckt bitte, dass es euch gut geht. Und ich glaube, gerade in Veränderungsphasen neigen wir dazu, ich mache das manchmal auch. Ich habe zum Glück den Olli, der dann sagt, so, jetzt legst du mal deinen Laptop weg. Aber ich neige dann auch dazu zu sagen, ach, ich muss noch mehr Input und noch mehr tun, ja. Aber meistens ist es das Gegenteil zu sagen, nee, die Frage ist nicht, was muss ich jetzt noch tun und wo muss ich jetzt noch rumrennen, so ein kopfloses Huhn, sondern was kann ich jetzt tun, damit es mir wieder gut geht? Weil sobald ich in meiner Kraft bin, aktivieren sich ganz natürlicherweise wieder meine Ressourcen und ich bin nicht mehr in meinem Tunnel, in meinem Fight, Flight or Freeze, wo das Nervensystem on fire ist und wo wir so keine guten Lösungen herbeiführen, sondern wir stärken einfach die Basis und sehen, dass wir auf einem guten Fundament stehen. Und aus diesem guten Fundament heraus, das erlebe ich immer wieder im Coaching, kommen wir auf so geile Ideen, float es, fluppt es, ist es so viel schöner, würde ich es vielleicht nicht nennen, aber entspannter, so eine Veränderung zu durchlaufen.
Ja, absolut. Absolut, gehe ich total mit.
Und liebe Eva, speaking of Veränderung, wir sind ja noch gar nicht fertig mit dir und deiner Transformation und ich möchte es unbedingt noch zu Ende hier durchdeklinieren für die, die zuhören, weil ich finde, da ist so viel Gold drin in deiner Geschichte. Das heißt, du hast das alles losgelassen, du warst befreit, es hat sich gut und stimmig angefühlt und dann ging ja wieder was Neues los. Das heißt, ein Prozess wurde in Gang gesetzt und ich habe den wirklich live mitverfolgt und ich erinnere mich, du hast ja, letzten Sommer war es, glaube ich, hast du ja so eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, boah, Instagram, I hate it, will ich nicht, kann ich gerade nicht, kann mir den Buckel runterrutschen, brauche ich nicht. Und dann hast du das Reverie Radio gegründet. Das war ein Telegram-Channel, den habe ich dann direkt abonniert. Und ich muss sagen, also du kannst dir vorstellen, ich lag in Mallorca auf meiner Lieblingsklippe und ich habe jede Folge dieses Radios gesuchtet. Und ich habe bis heute eine Notiz in meinem Handy mit dem lilanen Herz. Keine Ahnung, warum ein lilanes Herz, aber sie ist da. Und da habe ich mir einfach die Sachen, die ich daraus mitgenommen, notiert. Und ich bin voll der Streber. Also ich mache mir dann immer Notizen und cluster die und so. Und ich habe da heute noch reingeguckt und habe gedacht, krass, ich muss sagen, Eva, die Nuggets, die du da mir und deinen anderen Zuhörern gegeben hast, die sind so on point. Die habe ich, und ich habe viele Business-Mentorings gemacht, nirgendwo gefunden. Und ich würde so gerne, wirklich.
Was?
Ja.
Krass. Okay.
Das ist wirklich wahr. Und das sage ich nicht nur so, sondern ich habe gedacht, krass, niemand kann Dinge so toll auf den Punkt bringen wie die Eva. Und ich habe es, sogar der Olli kennt dich, ja, der hat noch nie irgendwie auf deinem Instagram-Profil geguckt oder weiß, wer die Eva Siebenhaar ist, weil ich immer sage, krass, ich habe schon wieder irgendwas aus Evas Content mitgenommen. Und ich würde so gern von dir wissen, woher kommt diese Fähigkeit, so toll die Dinge auf den Punkt zu bringen und dann auch in so ein schönes Storytelling zu verpacken. Woher kommt das?
Ey, das ist eine saugute Frage, die stelle ich mir selbst schon so lange, weil mir wird es auch, als du es gerade wieder gesagt hast, dachte ich mir wieder, das wird mir so oft gespiegelt und ich sehe das gefühlt gar nicht so krass. Also ich stimme dem schon zu, aber ich sehe das quasi, wenn ich meine Sachen anschaue und anhöre, nehme ich das gar nicht selber so wahr. Ne? Das ist ja ganz oft, dass man die eigenen Qualitäten oder die eigenen Stärken gar nicht so wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob das für jeden möglich ist, aber ich kann mich einfach, denke ich, gut auf Kernaussagen fokussieren. Also ich schaffe es auch mal irgendwie, Dinge zu sagen, ohne was zu sagen und so drumherum zu palabern. Dabei erwische ich mich auch. Aber ich denke, wenn ich Klarheit über eine Situation habe oder einen Gedanken habe, dass es mir da schon leicht fällt, einfach die Worte zu finden, die es am Ende des Tages dafür braucht. Also ich bin auch kein Fan irgendwie von overdelivern und da noch was sagen und da irgendwie nochmal was reingeben und hier nochmal irgendwie, sondern einfach, manchmal sind einfach Sachen gesagt und dann muss man irgendwie auch gar nichts mehr anfügen und das irgendwie ausschmücken, sondern eine gewisse Aussage einfach so stehen lassen. Weil ich glaube, wir sind ganz, ganz gut darin, so im drumrum palabern und dann hat man irgendwie 2 Stunden geredet, ohne was zu sagen. Und ich denke einfach, in der Kürze liegt die Würze und ja, genau, sich eben entsprechend auf Kernaussagen zu fokussieren. Aber wo das herkommt, keine Ahnung. Ich mach's einfach.
Du machst es einfach, du machst es so, so gut, wirklich. Also ich finde das so großartig. Mich hast du mit diesem Channel am allerbesten abgeholt, weil ich ein sehr auditiver Mensch bin. Also ich bin selber viel lieber hier im Podcast, das ist ja mein Hauptkanal, oder auch ich höre gerne Podcasts, weil ich finde, das ist so schön, dass man es nebenbei machen kann und man auch im Sonnenstuhl liegen kann und dann mit der Eva am Ohr dann irgendwas ins Handy tippern. fand ich richtig toll. Und dann bist du aber irgendwann ja zurückgekommen auf Instagram, aber in neuer Schale sozusagen. Und wie war das denn für dich quasi dein, du hast ja deinen Channel platt gemacht und einen neuen hochgezogen. Wie hat sich das angefühlt, dann wieder dann mit einer anderen Tonalität, mit einem anderen Auftritt zurückzukommen?
Weil es hat sich tatsächlich ganz natürlich angefühlt. Also es war einfach das Stimmigste, was ich für mich machen konnte. Es war das Authentischste, was ich für mich in meine Community machen konnte. Ich war ja am Anfang, hatte ich da ja noch sehr starke Routinen, was meine Sichtbarkeit anging. Also ich war mal eine Woche war ich bei Instagram sichtbar und dann habe ich eine Woche Pause gemacht. Dann war ich wieder eine Woche sichtbar, wieder eine Woche Pause. Einfach, weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich zu viel auf Social Media bin, das tut mir nicht gut, auch wenn es mir gerade Spaß macht, Dinge zu teilen. Aber tatsächlich war da, und ich glaube, das ist auch was die Leute sehr gespürt haben, war wieder sehr viel Raum für eben einfach Eva, wie sie ist, nicht Eva die Unternehmerin, weil ich glaube, ich wurde auf meinem alten Profil dann auch so ein bisschen so die Unternehmerin und die erklärt die ganze Zeit. Und da es war auch wieder sehr humorvoll, sehr persönlich, es war auch hinterfragend. Ich glaube, was auch einfach mir gut getan hat und was meiner Community gut getan hat oder auch generell mit dem Blick so auf die Branche, war die offene Art, wie ich mich selber hinterfragt habe und wo ich dann eben auch gesagt habe, hey, es gibt Sachen, die ich gemacht oder gesagt habe, mit denen bin ich jetzt so nicht einverstanden, ohne zu sagen, oh, ich mache mich da irgendwie fertig dafür, sondern einfach wirklich ein offenes Hinterfragen, weil das eben auch an manchen Punkten vielleicht so ein bisschen untypischer ist in der Branche vielleicht. Also es hat sich einfach normal angefühlt. Also es war an manchen Punkten stressig, auch wieder mit Social Media anzufangen, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin jetzt gerade auch schon wieder über eineinhalb Monaten in einer Instagram-Pause. Aber auch eben einfach mir da eben auch entsprechend diese Distanz zu erlauben, diesen Abstand zu erlauben, weil es hat ja für dich beispielsweise auch einen Grund, warum du sagst, hey, ich benutze insbesondere Podcast als mein Marketingmedium oder mein Ausdrucksmedium. Und ich merke, dass mir Social Media, also Instagram, an vielen Punkten sau viel Spaß macht. Ich mag gerne mit Storytelling zu arbeiten, sowohl im eher künstlerischen Sinne, da habe ich ja mal so Short Stories gedreht, das will ich auch wieder mehr machen, was so ein bisschen künstlerischer ist, in Anführungsstrichen, aber auch längere Texte zu schreiben oder in der Story mal authentisch zu quatschen oder Lives zu machen, aber halt immer in Anbindung an meine eigenen Energie- und Kraftressourcen. Und gerade beispielsweise habe ich die Energie- und Kraftressourcen nicht, um Social Media zu pflegen, dann bin ich eben entsprechend nicht da. Aber auch einfach zu gucken, okay, was damals auch die Frage, ey, was brauche ich gerade oder welche Ziele verfolge ich dann auch gerade? Und habe ja dann mit der Zeit auch wieder meine Sichtbarkeit gesteigert und ja, da eben sich entsprechend auch immer einfach an den eigenen Ressourcen orientieren zu können und zu schauen, hey, was brauche ich denn? Das war für mich damals sehr, sehr wichtig. Aber auch Abstand zu gewinnen und nicht viel Zeit als Konsument da zu verbringen, ist für mich sehr, sehr wichtig.
Für mich auch. Und ich finde, das ist echt manchmal ein schmaler Grat. Und sag mal, wie gehst du denn damit um? Weil das ist für mich der ultimative Mindfuck. Es gab nämlich eine Zeit, da habe ich meinen Instagram-Account für meinen Verlag damals mit Tripolist aufgebaut. Da hat mir das auch so viel Spaß gemacht. Da war ich sehr schnell, habe ich dann eine recht starke Community aufgebaut. Und dann ist das irgendwann gekippt und das ist in meinem Coaching-Business genauso, als ich angefangen habe, dieses Um-zu-Gefühl zu haben. Ich muss jetzt posten, um zu. Und ich kann nicht nur posten, um zu teilen als kreativen Selbstausdruck, sondern nein, ich muss jetzt auch noch Reels machen und die müssen eine CTA haben und die müssen so und so und dann brauche ich noch einen Contentplan. Und ich weiß noch, letzten Sommer habe ich mir so einen Social-Media-Kurs gebucht. Und ich hatte wirklich Herzrasen, als ich dann in diesen Kursbereich gekommen bin und da so viele Regeln und Richtlinien und Excel-Tabellen und hier noch ein Contentplan, dass ich so abgeturnt war und der Kurs war toll, aber ich habe gemerkt so, bockt mich nicht, will ich nicht, ich habe keine Lust, alle meine Contents durch eine Formel laufen zu lassen und da fehlte so jegliche, das hast du ja auch mal gesagt, dieses Playfulness, das fehlte völlig. Hast du einen Tipp für mich, wie man die wieder zurückgewinnen kann?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich selbst zu fragen, was ist mein natürlicher Ausdruck? Weil bei Social Media gibt es natürlich immer irgendwelche Trends und irgendwelche Vorgaben und es gibt immer gewisse Formate, die mal besser performen. Und jetzt irgendwie, letztes Jahr war es ja so, dass irgendwie jeder nur noch mit 7 Sekunden Reels gearbeitet hat und dann Headline und liest die Caption und sowas. Mhm. Aber dass man sich selber auch einfach fragt, und für viele ist es auch bis heute noch dienlich, aber dass man sich auch mal außerhalb der Trends von Social Media fragt, was entspricht denn mir? Was entspricht mir als Person und wie kann ich Social Media beziehungsweise meinen Account so gestalten, dass es für mich, dass es eine Verlängerung meiner Persönlichkeit wird oder ne, ich eben entsprechend da ein natürliches Auftreten für mich kreieren kann und was wäre dann beispielsweise auch mein persönlicher Rhythmus? Also was ich beispielsweise jetzt für mich die letzten Wochen reflektiert habe, ist, dass wenn ich jetzt auf Social Media wieder rausgehe, dass es nicht in so einer konstanten Sichtbarkeit mit jeden Tag was posten ist, sondern ich für mich eher Slow Posting, also es gibt ja Slow Traveling und ich lieber Slow Posting machen möchte, wo man sich wirklich, wo ich mich selber persönlich intensiv mit meinen Inhalten auseinandersetze, da wirklich eintauche, das eben entsprechend auch genieße und so gestalte. Ich denke, das ist einfach immer auch die eigene Authentizität, die man damit einbringen darf und eben auch einfach guckt, hey, welche Impulse beziehungsweise welche Art der Impulse, die ich nach außen trage, aber auch die ich konsumiere, was passt gut zu mir. Weil bei mir ist es beispielsweise Storytelling. Für mich zieht sich Storytelling durch. Das ist was, das mag ich richtig gerne. Das kann ich an unterschiedlichen Punkten ausleben. Und da einfach für sich selber zu schauen, okay, mag ich es lieber, so konkret Wissen zu teilen? Mag ich es lieber, da so strategischer sichtbar zu werden? Arbeite ich lieber mit Grafiken? Arbeite ich lieber mit Audio, mit Ton? Keine Ahnung, in deinem Fall wäre es vielleicht sinnvoll, mehr mit Audioschnipseln aus der aus dem Podcast zu arbeiten. Kann ich die irgendwie als Overlay über ein schönes Video drauf machen? Kann ich meine eigenen viralen Sounds eben durch kurze Audiosequenzen erstellen? Ne, man kennt es ja, dass es so gewisse Audiosequenzen gibt, nicht mal unbedingt Musik, sondern eben, wo eine Person was einspricht. Audios, die eben da einfach immer wieder verwendet werden, wäre das vielleicht eher mein Stil. Und da einfach zu gucken, was ist authentisch für mich, für die Stärken, die ich habe, was fällt mir besonders leicht und wie kann ich das eben entsprechend nutzen?
Und das finde ich so schwer manchmal, wirklich. Und gerade wenn man von links und rechts so, also ich konsumiere wirklich ganz wenig und trotzdem hat man ja manchmal den Impuls zu gucken, ah, was geht denn da eigentlich auf dem Kanal? Ah, okay. Also ich finde, ich habe da noch nicht so richtig meinen Rhythmus gefunden und ich hatte Anfang 2023 hatte ich so den Impuls, da habe ich alles von meinem Instagram-Kanal gelöscht, wirklich alles. Und da war nur noch ein Bild und dann habe ich echt von meinen Kundinnen Nachrichten bekommen, sag mal, geht's dir gut? Ich so, ja, mir geht's gut. Ich möchte hier anders haben. Und dann habe ich so einen super mutigen Post gemacht und alle so, ja, und cool. Und jetzt kommt was Neues. Und dann kam irgendwie nichts. Mhm. Und ja, ich habe da noch nicht mein Rhythmus gefunden, aber ich glaube, es ist auch ein Prozess und du scheinst ihn aber wieder gefunden zu haben. Und ich würde gerne noch, bevor wir zum Ende kommen, über dein Dasein als Coach sprechen, weil das Spannende ist, liebe Eva, wir haben ja die gleiche Business-Coaching-Ausbildung gemacht und ich würde gerne von dir wissen, was hat dich dazu bewegt, Menschen im Coaching begleiten zu wollen?
Ich habe einfach gemerkt, dass es ganz oft bei Personen nicht daran hapert, was sie nicht wissen, sondern was sie sich selbst nicht zugestehen oder erlauben oder was sie selbst nicht in sich finden. Ich glaube, sehr viele Leute sind so Wissenshorter und konsumieren da was und eignen sich da noch was an und haben dann eine Fülle an Informationen, aber kommen einfach nicht zu der Umsetzung, einfach weil sie nicht lernen, eigene Strategien für sich zu entwickeln und anzuwenden. Und ich glaube, am Ende des Tages, also die Erfahrung habe ich so bei mir gemacht, aber auch bei Kundinnen von mir immer, die Leute machen sowieso am Ende des Tages, was sie wollen. Die Leute können sich, also man kann vielleicht eine Zeit lang was machen, was einem selber nicht entspricht, aber irgendwann wird's anstrengend und irgendwann hört man auf damit. Und mir war es einfach wichtig, Menschen noch in einem persönlicheren Prozess begleiten zu können. Ich kann mir vorstellen, so viele Leute kommen ja auch zu dir mit dem Bedürfnis, den eigenen Weg zu gehen, weil sie einfach spüren, so wie sie jetzt gerade ihre berufliche Laufbahn gestalten, das fühlt sich für sie nicht authentisch an. Sie wollen ja auch sich mehr nach sich selbst fühlen. Es ist dann einfach total schön, Leute in ihren eigenen Ressourcen und in ihren eigenen Fähigkeiten zu bestärken, weil dann geht es nicht mehr darum, wer sie noch nicht sind und was sie noch brauchen, sondern was sie schon haben.
Absolut. Sehe ich ganz genau so. Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass viele Menschen, die ein Mentoring oder einen Businesskurs buchen, eigentlich ein Coaching für sich selbst brauchen. Und dass sie dann so viele Themen, so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. Aber dass wir, genau wie du sagst, immer dazu neigen zu denken, mir fehlt noch eine Information. Und die Frauen, die zu dir kommen, gibt es so Themen, wo du sagst, das kommt immer wieder? Gibt es so ein Thema, was ganz oft behandelt wird bei dir im Coaching?
Also es ist ja so, dass ich Coaching und Mentoring mische. Also meine Kundinnen, die schätzen mich sowohl dafür, dass ich ihnen eben entsprechend dazu verhelfe, dass wir Lösungen und Ansätze bei ihnen finden, aber schätzen es auch total, dass ich eben entsprechend eine gewisse Erfahrung habe, wo man dann eben sagt, okay, was davon matcht hier entsprechend, welche externen Strategien kann man denn mit internen Ressourcen mischen und was ist die eigene Strategie, die daraus entsteht. Was ganz häufig da ist, ist so ein gewisses Imposter-Syndrom, so ein, ich bin doch gar nicht so gut und ich kann den Leuten doch gar nicht so helfen und so klasse bin ich doch nicht. Das ist was häufig da ist, wo wir häufig reintauchen. Und das tritt dann eben unterschiedlich auf. Also beispielsweise bei der einen Coachie von mir war es so, dass sie bei Social Media negativ Feedback bekommen hat, wo sie eben entsprechend begonnen hat, an sich zu zweifeln. Dann bei einer anderen Kundin war es, sie hat einen Preis genannt, der wurde eben entsprechend abgelehnt, beziehungsweise haben dann einfach Personen gesagt, oh, das ist mir zu teuer. Eine andere Coachie von mir hat einen Preis kommuniziert und da hat sich dann die für ein One-on-One-Coaching und da hat sich dann die Person, die sich für das Coaching eigentlich interessiert hat, nicht mehr gemeldet. Und da kommen dann natürlich immer so Selbstzweifel mit hoch. Also ich glaube, Selbstzweifel in verschiedenen Formen ist das, was immer wieder aufkommt. Und ich glaube auch, dass sämtliche Selbstzweifel wirklich der Tod einer Selbstständigkeit sind zum einen oder ein Grund, warum eine Selbstständigkeit überhaupt gar nicht geboren wird, weil die Selbstzweifel schon so groß sind, dass man sagt, ich kann das doch gar nicht und ich kriege das doch gar nicht hin. Und da scheitert es dann nicht daran an den Sachen, die man nicht weiß, sondern dass man sich selber nicht zutraut, die Informationen, die man hat, zu nutzen, um eben entsprechend zu einem Ergebnis zu kommen. Also auch irgendwie, wenn ich mit Freundinnen quatsch, die von denen ich eigentlich der Meinung bin, dass sie in der Selbstständigkeit großartig aufgehoben sind oder dass sie ihre Stunden Arbeit reduzieren könnten, um ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Die haben die ganzen Informationen. Eine Freundin von mir war sogar mal in einem Mentoring oder Coaching bei mir mit dabei. Aber das sind trotzdem einfach immer wieder die eigenen Blockaden, die einen hindern. Und da einfach jemanden an der Seite zu haben, und das ist was, das schätzen meine aktuellen Coaches total, ist, dass ich ihnen den Raum halte. Das bedeutet, die schicken mir eine WhatsApp, ich habe jetzt gerade diesen Struggle, das beschäftigt mich gerade, das ist passiert, da habe ich gerade keine Antwort gekriegt, da hat mich gerade jemand abgelehnt. Einfach da zum einen nicht alleine zu sein und dann aber auch von mir die Impulse zu bekommen, zum einen, wie darfst du dich jetzt mit diesem Gefühl auseinandersetzen und was stimmt gerade eigentlich? Weil wir dann so, wenn wir so emotional sind, verlieren wir so die Anbindung an die Realität, die ja eigentlich ist, und du darfst weitermachen und du kannst dieses Gefühl gerade haben und das ist normal, aber das muss kein Grund dafür sein, dass du nicht weiter vorangehst.
Absolut. Und ich finde, allein jemanden zu haben, der dann sagt, Mensch Eva, es ist doch alles gar nicht so schlimm, so klopf, klopf, klopf auf die Schulter und weiter geht's, kann manchmal auch schon reichen, ne? Um einfach auch so eine gewisse gesunde Neutralität wieder zu gewinnen. Um dann einfach wieder die Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, eigentlich ist es alles gar nicht so schlimm und jetzt laufe ich weiter.
Ja, total. Und da eben auch zu unterscheiden, was ist eine Emotion und was ist ein Gefühl, weil eine Emotion ist ja eher reaktiv und von kurzer Dauer und viele halten sich halt sehr oft mehr in den Emotionen als in einem gewissen Gefühl auf. Und wenn man dann auch mal so ein bisschen Abstand zu einer Emotion gewinnt, kommt man eben entsprechend wieder, ein Gefühl ist ja eher eine Konstante als eine Emotion, das ist dann irgendwie so plopp da, das ist ja oftmals, wenn da ein Event ist, jemand sagt einem ab, dann kommt die Emotion, ich bin nicht gut genug und oh Gott, und es klappt alles nicht, aber dann, wenn man mal so ein bisschen eine Distanz dazu gewinnt, dann ist es eben auch was, was entsprechend wieder abebbt. Und ja, mich würde dann noch interessieren, was ist denn das bei dir so das häufigste Thema mit deinen Kundinnen?
Oh, das sind so viele. Ich glaube, es geht im Kern um Umsetzen. Denn das steht ja auch auf meiner Website, das lesen immer ganz viele, dass die sagen, ah ja, okay, Klarheit entsteht durch Handeln. Genau, das habe ich so ein bisschen zu meinem Mantra gemacht, weil ich glaube, gerade bei uns Frauen, wir sind so gut darin, so viele Zertifikate zu sammeln. Und die meisten Frauen, die zu mir kommen, also die sind so top ausgebildet, toll gestandene Frauen. Auch in dieser Runde jetzt im Female Purpose Gruppencoaching, meine Güte. Also wirklich an Ausbildung und an Wissen hapert es absolut nicht. Aber genau wie du sagst, sie kommen einfach, sie bringen einfach nicht die PS auf die Straße. Ja. Und ich glaube, es hat ganz viele Gründe. Zum einen fehlt das richtige Umfeld. Das war bei mir auch ein Thema damals, dass ich einfach aus dem Konzernleben gegangen bin und ich kannte niemanden, der so einen Move gemacht hat. Das war ganz schön einsam und damals vor 8 Jahren gab es keine tollen Mentoring-Programme. Das gab es alles gar nicht. Das ist das eine. Und das zweite wirklich auch genau, was du gesagt hast. Wenig Vertrauen in die eigenen Stärken, geschweige denn überhaupt zu wissen, was sind meine Stärken. Aber auch so ganz simple Dinge wie, wie finde ich überhaupt raus, was ich will? Also was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Viele Frauen haben Dekaden damit verbracht, zu funktionieren. Und wenn ich sie frage, was sind deine Interessen, dann ist so, meine? Ja, deine. Ja, ich weiß nicht, zählt irgendwie mittwochs Tennis spielen? Nee, das meine ich nicht. Ich meine nicht deine Hobbys, die du fest in deinem Kalender hast. Ich meine, was bist denn für eine? Bist du kreativ? Bist du verspielt? Wenn ich dir einen Zeitschriftentisch hinlegen würde, welche Zeitschrift würdest du dir schnappen? Erwische ich dich bei der Schöner Wohnen oder eher bei dem Schöner Kochen, wie auch immer sie heißen? Aber und das können viele schon nicht beantworten. Und ich glaube, es geht ganz viel darum, im ersten Schritt wieder auszubuddeln, wer du bist. Und ich bin der Meinung, gerade bei großen Transformationen, viele gehen zäumen das Pferd von hinten auf und sagen, ich gucke jetzt im Außen und dann setze ich um. Und ich sage immer, Leute, guckt auf euch selbst. Das ist alles schon da und es ist kein Spiri-Blabla, sondern es geht darum, wieder die Wahrnehmung dafür zu schärfen. Und das ist manchmal auch Schwerstarbeit, aber es lohnt sich so sehr, weil dann entwickelt man genau das, was du gerade gesagt hast, diese innere Stärke zu sagen, ich brauche nicht diese ganzen Strategien und Formeln und Tools, sondern ich kann die von mir heraus aus dem Inneren entwickeln. Und ich fühle mich auch sicher in dem, was ich da entwickle, weil es kommt ja von mir. Also kann es ja nur richtig sein. Was kann es Stimmigeres geben? Ja, und das ist, glaube ich, das, wo viele erstmal ansetzen müssen, zu sagen, wer bin ich überhaupt? Und dann geht's weiter. Ja, und ohne das wird's schwer, weil dann dreht man sich im Kreis. Und dann ist es egal, wie viel man in Stepstone rumscrollt, da wird man nichts finden, weil das Spiel einfach so rum nicht funktionieren kann.
Voll. Ich finde, es geht auch ganz viel darum, sich selber genug zu sein, sich selber gut genug zu sein, dass der eigene Weg auch der richtige ist oder das eigene Empfinden das Richtige ist und dann nicht in so eine Bewertung reinzugehen und zu sagen, ah, das ist jetzt irgendwie, ne, aber im Außen wird mir gespiegelt oder meine KollegInnen sagen oder meine Freundinnen sagen oder mein Partner, meine Partnerin sagt, sondern einfach wirklich so dieses Vertrauen auch in sich selbst zu entwickeln, dass das eigene Gefühl und das eigene Empfinden richtig ist und sich das selber, sich das nicht abzusprechen, weil ich glaube, es ist auch so leicht, sich irgendwie ein Bedürfnis oder einen Wunsch abzusprechen, weil man sagt, ah, das braucht's doch nicht oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel oder es passt doch schon so, sondern sich zu erlauben, hey, ich darf dieses Bedürfnis nicht nur haben, also ich darf mir auch erlauben, das zu verfolgen.
Ganz genau. Und das hat letztens eine Kundin von mir gesagt, das hat etwas mit Selbstwert zu tun, sich selbst und seine Bedürfnisse ernst zu nehmen, erstens das, und sich auch zu erlauben, sie zu verfolgen. Ja, und da fliegen viele Frauen aus der Kurve, tatsächlich.
Ja. Ja, das ist spannend, weil ich finde, das ist auch an so vielen Punkten ein Lebensthema. Also ich merke jetzt beispielsweise für mich, ne, jetzt haben wir das natürlich alles total schön analysiert und total klasse erklärt, aber in der Realität, bin ich ganz ehrlich, schaut es bei mir auch mal anders aus. Ich zweifle auch total häufig an mir und bin dann irgendwie, ah, und kann ich das? Und ich bin gerade auch in einem eher privaten, persönlichen Bereich da auch so ein bisschen an einem Scheidepunkt, wo halt auch so die Frage ist, okay, wie sehr glaube ich an mich, dass ich eine gewisse Sache lösen kann? Und das ist natürlich dann auch immer manchen Punkten leichter gesagt als getan. Und ich glaube aber einfach, wenn man immer wieder schafft, sich selber mit den eigenen Ressourcen zu connecten und eben einfach authentisch mit sich selber sein zu können, ist es einfach so hilfreich auf diesem Weg. Und dann eben entsprechend auch, wenn man eben eine Person hat, bei der man das Gefühl hat, hey, der kann ich mich anvertrauen, und ja, da eben entsprechend auch Hilfe zu suchen. Also da merke ich auch sowohl, wenn ich mit Personen zusammenarbeite, aber auch schon, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten, schon allein diese externe Perspektive auf ein Thema. Ich merke, ich brauche ein Coaching jetzt gerade, ey. das ist so hilfreich. Ja, aber dafür muss es halt matchen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist auch, wenn ich gecoacht werde, ist es für mich auch so wichtig, jemanden zu finden, mit dem es einfach so voll stimmig ist. Ah, ich habe jetzt gerade eine Lösung für mich gefunden. Ah, da, schau, das meine ich schon. Jetzt allein, Nicole, durch den Austausch mit dir ist mir eingefallen, von wem könnte ich mich da jetzt gerade coachen lassen? Es ist ja schon allein, sich so dafür zu öffnen, weiß ich, okay, und alles klar, da finde ich eine Lösung.
Total stark. Ja, mega. Umso schöner. Und ja, du hast recht. Also wirklich Hilfe zu suchen. Aber ja, das Thema richtige Begleitung finden ist auf jeden Fall, könnten wir jetzt 6 Stunden drüber reden. Aber umso schöner, dass du jetzt gerade einen Geistesblitz hattest. Und ich würde jetzt langsam gerne zum Ende kommen, denn wir haben hier gequasselt. Ich hab's geahnt, liebe Eva. Ich könnte auch schon ewig mit oder noch ewig mit dir weiterreden. Aber ich würde ja noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen, weil wir haben ja jetzt die große Hafenrundfahrt gemacht von Wer ist Eva, deine Gründung, dein Neustart. Wie sieht's denn aus? Hast du denn ein Projekt dieses Jahr oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, da würde ich gerne am 31.12.2024 drauf anstoßen? Gibt es das?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, für mich steht jetzt einfach im Vordergrund, weil ich merke, ich bin sehr müde davon, wie aktuell meine Lebensgestaltung ist. Mhm. Und ich merke einfach, dass ich mir fürs Ende des Jahres wünsche, dass ich angekommen bin. Also nicht im Sinne von, oh, und dann ist alles gut, sondern wirklich einfach einen Ort habe, der mir vertraut ist, der mir ein Zuhause ist. Und selber die Chance habe, ja, mir wieder gesunde Routinen zu schaffen. Und ich glaube, das ist für mich gerade einfach aktuell in meiner Lebenssituation das Wichtigste, weil ich auch weiß, wie sich eben einfach dieser Bereich auch auf meine Selbstständigkeit auswirken wird, generell auf meine Lebensqualität auswirken wird. Also ich glaube, das Finden einer eigenen Base, das Aufbauen einer eigenen Base, zu Hause mir erschaffen, wie auch immer das aussehen wird. Aber ja, das ist was, da möchte ich gerne Ende des Jahres stehen.
Oh, das klingt total schön. Es klingt nach Ankommen so ein bisschen.
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Mega. Eva, ein Schlusswort noch an die Frauen, die hier zuhören. Und das sind viele. Und ich weiß, dein Interview wird auf jeden Fall einschlagen wie eine Bombe. Was würdest du denen mitgeben, die hier sitzen und sagen, Mensch, boah, die Eva ist so mutig und krass und was die nicht alles gemacht hat und die vielleicht vor so einer unsichtbaren Kante stehen und sagen, oh, ich würde gerne was ändern, ob es jetzt ein Business gründen ist oder eine weitreichende Veränderung, whatever. Was würdest du denen mitgeben wollen?
Ich würde erstmal sagen, wenn sie sich das denken, dann bin ich eigentlich nur der Spiegel für das, was sie in sich selber schon tragen, was sie in sich selber suchen, was, wovon sie wissen, dass es da ist, weil sonst würden sie, wenn man in mir eine gewisse Größe oder irgendwas sieht, was man sagt, wow, das finde ich toll, dann trackt man genau das in sich selbst auch. Und ich denke, dass man diesen Spiegel einfach nehmen und nutzen darf, um sich selbst zu fragen, und wie kann ich genau das, was ich da jetzt sehe, genau das, was ich gerade bewundere, was schon bei mir da ist, wie kann ich mich darin bestärken, wie kann ich das in mir hervorholen. Und ich habe so viele Frauen kennengelernt, Nicole, so viele Frauen, und ich bin mit jeder einzelnen Frau, mit der ich ein Gespräch geführt habe, ob es jetzt irgendwie ein einmaliger Call war, ob es eine längere Zusammenarbeit war, ob es irgendwie innerhalb von einem Q&A 3 Minuten war, wo die Person eine Frage gestellt hat oder von ihrer Geschichte erzählt hat, Ich bin aus jeder einzelnen Begegnung rausgegangen und habe mir gedacht, boah, was ist das für eine interessante, tolle Person. Und ich glaube, dass jeder sich einfach nochmal, jede Frau, die jetzt hier gerade zuhört, jede Person sich auch nochmal daran erinnern darf, auch wenn man anderen Leuten mal zuhört und denkt, ah, die sind ja klasse, dass man selber auch so viel in sich trägt und dass man das, was man in anderen Personen sieht, das Potenzial, das man da wahrnimmt, auch in sich selbst sehen darf, dass man sich diese Erlaubnis geben darf und ja, einfach sich selbst auch in der eigenen vollen Größe zu sehen.
Mega kraftvoll. Ich habe nichts hinzuzufügen, liebe Eva. Vielen herzlichen Dank für dieses super schöne Gespräch. Ich habe mich so doll gefreut und ich würde mich riesig freuen, wenn du mich auf meinem Hausboot besuchst.
Und bis dahin, das mach ich.
Das machst du. Und bis dahin, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Wenn man zum Beispiel die Eva als Begleiterin haben möchte, wo passiert das am einfachsten?
Am besten bei, also ich bin ja nicht immer aktiv, das hat man jetzt ja hier aus dem Interview schon rausgehört, aber man findet mich auf jeden Fall immer bei Social Media unter eva.7h oder auf meiner Webseite eva7h.com, die ist aber nicht so gepflegt, also das Aktuellste von mir gibt's immer bei Social Media und aktuell bedeutet manchmal auch 2 bis 3 Monate alt.
Aber das macht ja nichts, man sieht ja trotzdem, was du machst und wer du bist, darauf kommt's an.
Vielen, vielen Dank, Nicole, für dieses tolle Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Bis bald, meine Liebe.
Ja, ich bin mir sicher, du konntest ganz viel aus dieser Podcast-Folge rausziehen. Und wenn du mit Eva in Kontakt treten möchtest, findest du alle weiterführenden Links zu ihrer Website und zu ihrem Instagram-Account in dem Text unter dieser Podcast-Folge. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder überhaupt mir für diesen Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Denn damit hilfst du mir nicht nur, weitere tolle Gästinnen wie Eva einzuladen, sondern natürlich auch anderen Frauen, die Inhalte, also zum Beispiel Interviews wie dieses, zu finden und daraus etwas für sich mitzunehmen. Also meine Liebe, ich sag bis zur nächsten Folge, bis bald, mach's gut, deine Nicole.